wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Das Tausender-Turnier in Monte Carlo ist beendet. Wir haben ein Festwochenende des Fed Cups gesehen und wir haben diverse interessante und spannende News. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir auch wieder der Mann, der immer an Fabio Fognini geglaubt hat, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Das war was, oder? Diese Woche.
Das war einer fürs Lebenswerk, würde ich sagen. Ob es noch mit dem French Open-Sieg klappt, wir wissen es nicht, aber da hat er sich wirklich in die Geschichtsbücher geschrieben.
Absolut. Fabio Fognini hat das Turnier in Monte Carlo gewonnen. Im Finale gegen Dusan Lajovic. Hand hoch. Wer das vorher getippt hat, der müsste jetzt ein reicher Mann, eine reiche Frau sein, weil das war so nicht zu erwarten. Es war ein sehr, sehr interessantes Turnier und steht natürlich dann auch im Mittelpunkt unseres ersten Teils. Aber Philipp, ich habe es gerade eben schon angekündigt, wir haben ein Festwochenende des Fed Cups erlebt. Was für ein Wochenende. Fast so viele Topspielerinnen, die am Start waren, so viele enge Matches, so viele Emotionen, die dort waren. Wenn der Fed Cup reformiert wird, wie du zum Beispiel dann auch beim Deutschlandfunk dann mitgeteilt hast, dann haben wir hier nochmal ein richtig fantastisches letztes Wochenende erlebt.
Genau, und das wäre es ja. Ein letztes Wochenende, ein Wochenende, bei dem unglaublich gute Stimmung war. Das können wir erstmal festhalten bei den beiden Halbfinals, aber auch teils bei den Relegationsduellen. Und dann diese beiden Halbfinals haben sowas von abgeliefert. Und dazu gab es noch ein paar andere Höhepunkte. Wir hatten vorher gemutmaßt, das beste Match oder das beste Wochenende könnte Lettland gegen Deutschland werden. Und am Ende ging es fast unter, weil wir so viel gutes Tennis gesehen haben, was natürlich auch einfach zeigt, die Tiefe im Damentennis ist im Moment unglaublich groß. Und ich glaube, das sieht man an solchen Wochenenden.
Philipp war Gast im Deutschlandfunk. Den Beitrag haben wir auch nochmal verlinkt in unserem Beitrag, also in unseren Shownotes. Da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Wir haben dann auch natürlich noch ein paar News. Unter anderem hat Kristina Mladenovic letzte Woche überrascht mit einer News, dass sie nämlich einen neuen Trainer hat. Die Entry-Lists bei den French Open sind rausgekommen und wir haben eventuell einen Umzug der ATP-Finals vor uns. Das auf jeden Fall sind die News der Woche. Wir fangen allerdings gleich an mit den Herren. Die haben letzte Woche in Monte Carlo und nur in Monte Carlo gespielt, bis auf die Challenger natürlich. Und in Monte Carlo hat Fabio Fognini gewonnen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, den Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Fabio Fognini hat das Masters in Monte Carlo gewonnen. Nachdem Dominic Thiem Indian Wells gewonnen hat und Roger Federer das Turnier in Miami, hat jetzt das dritte Turnier hintereinander ein anderer Spieler gewonnen. Vor allem haben wir mit Thiem und Fognini zwei Namen, die wir in den letzten Jahren nicht im Kreis der Masters-Sieger gesehen haben. Für Fognini ist es der erste Titel hier auf dieser Tour, auf dieser Tausender-Tour, und es ist sein größter Titel. Und Philipp, er kommt so überraschend, wie es eigentlich fast nur Fabio Fognini liefern kann, weil er hatte bislang keine gute Sandplatzsaison. Er hatte insgesamt keine gute Saison. Und dann schlägt er hier hintereinander Gilles Simon bzw. Andrei Rublev. Da lag er mit 1-4 im zweiten Satz zurück. Den ersten hatte er schon verloren. Kämpft sich da nochmal zurück, 7-5, 6-4. Dann gegen Gilles Simon hatte er das Walkover. Dann gegen Alexander Zverev, 7-6, 6-1. Dann gegen Borna Coric. Verliert er den ersten Satz ganz, ganz klar. Gewinnt dann 6-3, 6-2 noch. Gegen Rafael Nadal gewinnt er zum dritten Mal auf Sand. 6-4, 6-2 und im Finale gegen Dusan Lajovic 6-3, 6-4. Eine Traumwoche für Fabio Fognini. Und das können wir jetzt tatsächlich mal ohne Scherz sagen, du hast es wirklich immer gesagt, dass Fabio Fognini so einen Titel in sich hat. Du hast immer von den French Open gesprochen, aber so ein Tausender-Titel ist ja mitunter auch mal schwieriger noch zu holen. Wen er alles besiegt haben oder besiegen musste auf dem Weg dahin, das ist einfach herausragend diese Woche für Fabio Fognini.
Und wie du sagtest, die Form war wirklich nicht gut. Und eine Zahl zeigt uns, wie schlecht die Form vorher war. Er ist um 90 Plätze im Race gestiegen, von 97 auf Platz 7, einfach nur aufgrund dieses gewonnenen Titels. Und natürlich in der Theorie weiß nicht nur ich, sondern ganz viele, Fabio Fognini hat's drauf. Fabio Fognini hat ein Spiel, was eben nicht nur auf Sand unglaublich gefährlich werden kann für die allermeisten, Aber es sah fast so ein bisschen aus, als könnte langsam der Abgesang kommen für Fabio Fognini. Er hatte natürlich eine sehr gute Saison, teils letztes Jahr war er kurz davor in die Top Ten oder kurz davor in die Top Ten zu springen, aber dann ist irgendwie so ein bisschen alles schief gegangen und dieses Jahr hat er Verletzungen gehabt, Formschwäche, oft sah es auch so aus, als wenn er nicht richtig Lust hatte, hat eben auf Sand richtige Klatschen teilweise kassiert und hier dann eben wären wir auch nicht überrascht gewesen, wenn er bei 4-6-1-4 in den nächsten 5 Minuten rausgegangen wäre gegen Rublev, aber wenn ich das korrekt gelesen habe, hat er da 4-5 Breakbälle noch abgewehrt bei 1-4, hat das Match dann umgedreht und danach war fast nicht mehr zu stoppen. Und das war dann ja eben der Fabio Fognini, den wir dann noch kennen. Er kann eigentlich ein sehr potentes Serve vorweisen, wenn es denn kommt. Er ist ein fantastischer Rückschläger. Er hat eben diese erstaunlichen Schläge, wo er wirklich nur einen ganz kurzen Schwung einsetzt, dadurch sehr gute Winkel drin hat, aber eben auch die Linie runtergehen kann. Und das sieht dann alles so locker aus dem Ärmel geschüttelt aus, als wenn das wirklich nur aus dem Handgelenk spielen würde. Und das dann eben nicht nur ästhetisch schön, sondern unglaublich effektiv, wie wir gegen zum Beispiel Zverev und Nadal gesehen haben. Aber nein, das kam auf keinen Fall mit Ankündigung und ja, jetzt kann man gespannt sein. Wird es irgendwo noch hinführen? Macht er uns Flavia Pennetta und gewinnt dann nächstes Jahr einen Grand-Slam-Titel, wie sie es damals gemacht hat, wo sie auch so ein bisschen aus dem Nichts fast kam, in den Worlds gewann und im Jahr darauf dann die US Open? Wahrscheinlich macht das nicht, aber ausschließen kann man es jetzt vielleicht wirklich nicht mehr.
Wir können übrigens auch einen Wikipedia-Eintrag schreiben zu dem Thema, wie schlägt man Rafael Nadal auf Sand, weil du hast es gerade gesagt mit diesen kurzen Schwüngen, die Fabio Fognini nimmt. Er hat es jetzt als 4. oder 5. Spieler geschafft, Rafael Nadal 3-mal auf Sand zu besiegen und das ist nach wie vor eine der ganz großen Prüfungen des Tennissports, des Herren-Tennissports, Rafael Nadal auf Sand zu besiegen. Ja, Nadal hat hinterher gesagt, das war das schlechteste Spiel seit 14 Jahren, aber es war eine Blaupause, wie man Rafael Nadal auf Sand begegnen muss. Diese ganzen Geschichten, wie zum Beispiel diese Bälle früh nehmen und dafür zu sorgen, dass dieser Spin einen nicht überrascht, das war, ja, wie gesagt, du kannst das in einen Wikipedia-Eintrag schreiben, dieses Match.
Und Craig O'Shaughnessy, dieser Tennisanalyst, hat es dann relativ schön noch aufgearbeitet für die ATP, nicht unbedingt indem er erklärt hat, wie es passiert ist, sondern indem er relativ viele Statistiken zusammengetragen hat und er hat einfach gezeigt, wie die Vorhand von Nadal zerstört worden ist in dem Match. Am Anfang hat Nadal, glaube ich, irgendwie 87 der ersten 89 Vorhände drin gehabt, hoffentlich stimmt die Zahl, aber es war sowas wie 87, 89, 47, 49 und nachher hat er unglaublich viele Fehler drin gehabt, aber einfach weil der Druck sehr, sehr groß war von Fognini und der kommt natürlich verschiedene Stellen. Einerseits ist er in der Lage, sehr viel Tiefe in die Schläge reinzubekommen, wenn er so eine gute Form hat. In der anderen oder auf der anderen Seite hat er unglaubliche Winkel drin, weil er einfach diese Handgelenke einsetzen kann. Und das heißt, Nadal kann nicht einfach hinten 3 Meter hinter der Grundlinie bleiben, sondern Nadal wird dann auch gezwungen, selber den Court zu öffnen. Und wenn er den Court öffnet, dann kann Fognini die Linien entlang gehen wie kaum sonst jemand. Und das hat ihn ausgezeichnet. Er hat sich wirklich die Vorhand vorgenommen, was ja Novak Djokovic damals 2011 anfing vorzumachen, eben diese Vorhand fast zu zerstören mit diesen harten, flachen Schlägen und sich so den Court zu öffnen. Und das hat Fognini hier perfekt vorgeführt. Da muss man natürlich sagen, das Serve hat ihm geholfen, dass ihn doch ab und an im Stich lassen kann. Aber wir haben ja schon gegen Zverev zum Beispiel gesehen, wenn Fognini in Form ist, da kommt auch das Serve. Das hat ihm hier geholfen, dann auch im zweiten Satz, als er 5-0 und 40-0 gestern davonzog gegen Nadal. Aber im Endeffekt ist es wirklich diese Fähigkeit, die Vorhand von Nadal komplett auseinanderzunehmen. Und das hat er in Perfektion vorgeführt. Und das war mit die erstaunlichsten 20, 25 Minuten Tennis, die wir in den letzten Jahren vielleicht gesehen haben, dieser zweite Satz gegen Nadal von 0-0 bis 5-0, 40-0.
Das traut sich ja auch sonst keiner, die Vorhand überhaupt anzugreifen. Du hast es gesagt, Novak Djokovic traut sich das, aber von dem wissen wir, wie fantastisch er spielt. Rafael Nadal hat es gestern von Fabio Fognini vorgeführt bekommen, beziehungsweise, ja, es war im Halbfinale, hat er es vorgeführt bekommen und das war... Es tut mir leid, dass ich darauf beharren muss, auf diesem Spiel, aber das war so erstaunlich. Das konnte man sich so unfassbar gut angucken. Das war Tenniskunst, die Fabio Fognini abgeliefert hat.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, glaube ich, was wirklich, ja, Leute, die vielleicht relativ gerne Tennis schauen, sich jetzt aber nicht auch mit allen Feinheiten unbedingt beschäftigen wollen, die konnten das in dem Match sehen, wie was A Fognini auszeichnet und B, wie er da in der Lage war, Nadal zu knacken. Und Nadal dann ja auch wirklich einfach komplett zu nerven. Nadal ist, glaube ich, nicht der größte Fan von Fognini. Er ist nicht unbedingt jemand, der, ja, glaube ich, in seinem engsten Freundeskreis auftauchen würde. aber er, glaube ich, weiß genau um die Gefahren von Tonini. Und es schien mir, als sei er da dann auch irgendwann entnervt worden, als sei er, ja, als hätte er das Selbstvertrauen verloren. Wir wissen aus der Phase, wo er da so ein bisschen weggekippt ist, 2 Jahre lang ungefähr, dass die Vorhand ihn da im Stich gelassen hat. Und hier ist sie ihm dann wirklich so in 20, 25 Minuten Ende des ersten Satzes entglitten. Und dann hat ihm Tonini, ja, so geknackt gehabt, dass er ihn dann wirklich, man kann es nicht anders sagen, vorgeführt hat.
Er hat ihn seziert, es ist erstaunlich gewesen und Fabio Fognini hat dieses Turnier verdient gewonnen und es waren Weltklasseleistungen, die er auf dem Weg gebracht hat und wir können uns wirklich nochmal vor Augen führen, er war in der ersten Runde gegen Andrei Rublev kurz vorm Ausscheiden. Gegen Alexander Zverev hat er auch verdammt gut gespielt und hat verdammt gut im zweiten Satz gespielt und du hast es gesagt, da hat ihn ja auch der Aufschlag unterstützt, der gegen Alexander Zverev extrem gut gelaufen ist. Alexander Zverev hat nicht seine absolut beste Leistung gebracht, aber insgesamt muss man da sagen, im zweiten Satz hat Fabio Fognini ihn beherrscht und es war sein erster Sieg gegen Alexander Zverev.
Und das war ja irgendwie, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren irgendwas zwischen 10 und 12 Return-Punkte, die Zverev, glaube ich, im ersten Satz gegen Fognini gewonnen hat. Und das ist natürlich auf einem langsamen Sand, wie wir ihn hier haben, schon was Erstaunliches. Und sind wir ehrlich, Fognini hätte den ersten Satz wahrscheinlich auch 6-4 oder 6-3 gewinnen können. Und so wie er sich eben die Vorhand von Nadal vorgenommen hat, so hat er sich hier auch die Vorhand von Zverev vorgenommen. Wir hatten schon letzte Woche drüber gesprochen, abseits all der Fragen, wie groß ist die Formkrise und alles, wo wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen sind, letzte Woche, konnte man eins sehen. Die Vorhand ist wirklich ein bisschen wackelig, ein bisschen passiv. Da ist er ja im Moment ein bisschen unsicher und die hat sich Fognini dann einfach zum Ende hin vorgenommen. Und das kann er. Da entwickelt Fognini dann ja auch großen Spaß dran. Wenn er merkt, er kann die anderen Leute triezen, nerven, da entwickelt er große Freude dran, wenn er so ein bisschen den Tennistroll geben kann. Und das hat er da in dem Match dann sehr gut gemacht.
Den Tennistroll hat er gegeben in der gesamten Woche. Er hat die gesamte Weltelite der ATP getrollt. 10 Punkte waren sie übrigens, die Alexander Zverev bei Aufschlag von Fognini insgesamt geholt hat, von 25% insgesamt. Das war keine gute Statistik. Wir lassen uns gerade mal auf Alexander Zverev zu sprechen kommen, gerade weil wir auch über ihn gerade gesprochen haben. Er hat jetzt die Wildcard für Barcelona noch bekommen, wird also jetzt dort auch weiterspielen. Er versucht mit allen Mitteln die Matchpraxis bzw. die Matchhärte auch zu bekommen, die in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Er hat selber gesagt, wenn ich viel gespielt habe, habe ich auch erfolgreich gespielt. Sein erstes Match war in Ordnung. Da hat er gegen Félix Auger-Aliassime gewonnen mit 6-1, 6-4. Der zweite Satz, auch der war schon ein bisschen wackelig. Du hast es gesagt, man merkt es vor allen Dingen an der Vorhand, dass im Moment noch nicht so richtig alles so richtig gut läuft. 270 Punkte hat er jetzt verloren gegenüber dem Vorjahr. Barcelona ist ein Turnier, was er letztes Jahr nicht gespielt hat. Er wird dann 7 von 8 Sandplatzwochen gespielt haben. Er wird nur die Woche vor den French Open dann nicht spielen. Davon können wir ausgehen, dass Alexander Zverev in der Woche vor den French Open nicht spielen wird. Aber wie gesagt, er versucht alles, um seine Form wieder zu erlangen und um diese Matchhärte zu bekommen, diese Matches zu bekommen, damit er dann wirklich auch wieder in die Form kommt.
Und Barcelona hat ja durchaus schon gute Matches gehabt. Es gab zwar 1-2 Abreibungen. Ich glaube, Nadal hat ihm mal einen auf den Deckel gegeben und Yuan Chong, aber er hat dort auch teils gut ausgesehen in der Vergangenheit. So ein ziemlich klassischer Sandplatz, wirklich was, wo man sich so ein bisschen reinarbeiten kann. Monte Carlo war ja schon recht langsam. Barcelona sieht mir zumindest vom Auge her nicht so viel schneller aus. Und das heißt, da geht es dann wirklich an die Arbeit. Da geht es dann daran, Punkt um Punkt zu konstruieren. Und da scheint so ein bisschen ja auch der Wurm drin zu sein, dass er eben entweder nicht die Geduld hat oder nicht die Angriffslust, die wir teils letztes Jahr gesehen haben, als er den Titel in Madrid gewonnen hat, als er in München gewonnen hat, als er in Rom ins Finale kam. Klar, da war der Aufschlag einfach spektakulär gut, aber war auch in der Lage, aggressiver die Punkte zu konstruieren. Und wir haben ihn jetzt schon an dieser Stelle schon länger nicht mehr mit Andy Murray verglichen, aber es erinnert halt immer noch so ein bisschen daran, auch sein Fluchen auf dem Court, seine Unzufriedenheit. Und das große Problem von Andy Murray, der ja durchaus zu einem sehr guten Sandplatzspieler zum Ende, naja, wir wissen noch nicht, ob es das Ende seiner Karriere ist, aber in den letzten Jahren wurde, war, dass er wirklich lernen musste, auf der Vorhand nicht nur zu verwalten, sondern mit der strategisch anzugreifen. Und da scheint es mir so ein bisschen im Moment zu haken bei Zverev, dass er doch in Verwaltungstennis spielt. Das kann er, weil er unglaublich athletische Fähigkeiten hat, weil er sehr viel ausgraben kann, aber er ist eben jemand, der eigentlich die Punkte, wie jeder gute Sandplatzspieler, klug konstruieren müsste und nicht einfach nur versuchen müsste, relativ viel zurückzubekommen. Und dann so ein bisschen zu hoffen, dass der Court so breit ist für den Angriffsschlag, dass er kein Risiko gehen muss, sondern einfach wirklich 4, 5 Schläge vorausdenken, den Ball unterbringen und dann rein. Und da scheint es mir so ein bisschen zu haken. Hängt wahrscheinlich mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Er hat jetzt ja auch nochmal gesagt, er ist einfach nicht so richtig fit gewesen die letzten Wochen. Denke immer noch nicht, dass es einen riesigen Grund zur Sorge gibt, aber er wird schon hoffen, hier mal wenigstens 3, 4 Matches in Barcelona zu gewinnen.
Das Turnier in Barcelona ist fantastisch besetzt. Wir werden natürlich nächste Woche darüber sprechen. Hier gibt es sehr, sehr viele Spieler beziehungsweise ja, Spieler, die in der nächsten Woche dann auch ein bisschen was zu beweisen haben. Unter anderem haben wir dann aber auch noch den Rücktritt von David Ferrer. Also er wird nächste Woche dann auch sein letztes Match bestreiten. Rafael Nadal, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Rafael Nadal, der quasi das Turnier in Monte Carlo als sein Wohnzimmer bezeichnen kann, als seine Küche und als sein Ankleidezimmer, alles das, hat hier im Halbfinale verloren. Er hat vorher ordentliches Tennis gezeigt, hat gegen Guido Peller durchaus seine Probleme gehabt. Gegen Gregor Dimitrov hat er klar gewonnen, gegen Roberto Bautista Agut hat er klar gewonnen. Das sind aber auch zwei Gegner, die ihm gerade auf Sand extrem entgegenkommen. Rafael Nadal ist noch nicht in der Form. Er hat hinterher gesagt gegen Fognini, das war das schlechteste Match seit 14 Jahren, was er gespielt hat. Und er hat noch überhaupt keine Sorge Richtung French Open. Da müssen wir uns auch keine Sorgen drum machen. Aber es ist dann ja schon mal eine Abwechslung, Rafael Nadal nicht im Finale eines Sandplatzturniers zu sehen.
Ja, und außer den Nadal-Fans macht es wahrscheinlich allen Spaß, wenn wir neuen Namen dort sehen. Und eben für jemanden wie Fognini ist es eine Lebensleistung, so ein Turnier zu gewinnen, einfach weil Nadal das alles so gebunkert hat. Und ich würde mir auch keine Sorgen um Nadal machen. Wir sprechen bestimmt gleich noch über Novak Djokovic, um den mache ich mir auch noch keine Sorgen. Einfach weil man muss erstmal 3 Sätze gewinnen gegen jemanden wie Nadal oder Fognini und vor allem natürlich Nadal in Paris. Und ja, diese, naja, was waren es? Wahrscheinlich 30 Minuten Ende des ersten Satzes und dann 0-5 im zweiten Satz. Die waren schon erstaunlich gegen Fognini und gegen Peller hat er sich auch schwer getan, teils im ersten Satz. Man muss schon sagen, Peller hat auch einfach richtig, richtig gutes Tennis gespielt, hat sich den Court geöffnet und hat dann seine Vorhände dort untergebracht, wo er musste. Aber insgesamt glaube ich, kann Nadal schon zufrieden sein mit der Woche. Nicht unbedingt von dem Resultat her und nicht unbedingt in der Art und Weise, wie er vorgeführt wurde, aber man hat gesehen, dass es immer noch einen Canyon gibt zwischen Nadal und vielen, vielen Spielern auf Sand. Es gibt ein paar unangenehme Matchups für Nadal, selbst für einen Nadal, selbst auf Sand. Aber würden wir jetzt wirklich glauben, dass ihn ein Fabio Fognini in Paris besiegen kann, wenn die beiden aufeinandertreffen? Ich weiß es nicht. Das wäre schon eine sehr erstaunliche Geschichte. Und ja, im Endeffekt warten wahrscheinlich dort nur Djokovic und vielleicht Team, die ihn besiegen können. Also ich würde mir keine großen Sorgen als Nadal-Fan machen.
Ehre, wem Ehre gebührt. Wir müssen natürlich auch über Dusan Lajovic sprechen. Der hat nämlich auch eine Woche zum Verlieben gehabt insgesamt. Er wird auch sehr von dieser Woche schwärmen, die er hier geführt hat. Gegen Malek Djaziri ging es los. Das war noch relativ bescheiden, beziehungsweise da muss man noch nicht groß drüber sprechen. Dann aber hat er David Goffin besiegt. David Goffin im Moment in einer ziemlichen Formkrise. Dann Dominic Thiem, 6-3 besiegt. Dominic Thiem, der nachweislich einer der 3, 4 stärksten Sandplatzspieler überhaupt ist. Dann hat er gegen Lorenzo Sonego so ein bisschen das Draw ausgenutzt. Lorenzo Sonego hat zuvor ja Karen Khachanov besiegt, hat er auch in 2 Sätzen besiegt. Dann Daniil Medvedev, hat er 3-5 zurückgelegen, dann nur noch ein einziges Spiel verloren, 7-5, 6-1 gewonnen. Und dann gegen Fabio Fognini heute ging auch ein bisschen die Luft aus, beziehungsweise da war vielleicht auch dann zu viel Emotionen dann im Spiel. Auf jeden Fall hat Dusan Lajovic hier eine fantastische Woche hingelegt und die kam komplett aus dem Nichts.
Das in der Tat, denn er hatte bisher auch kein sonderlich gutes Jahr, hatte auch auf Sand nicht so richtig gute Resultate. Man muss sagen, Sand ist mit Abstand sein bester Belag. Ich habe mir heute nochmal so ein bisschen die Karrierebilanzen auch auf Tennis Abstract angeguckt. Ich glaube, er hat in seiner Karriere knapp 200 Matches auf Hardcourt gespielt und ein Stück über 400 Matches auf Sand. Und die Bilanz oder der Anzahl, prozentuale Anteil der Siege auf Sand ist auch einfach wesentlich höher. Er ist ein Sandplatzspieler und ich denke, man kann gewisse Anlagen von einem Stan Wawrinka in seinem Spiel sehen, obwohl er bei weitem natürlich nicht so bullig ist, nicht die Power hat. Aber die Rückhand erinnert ein bisschen daran, auch die Art, mit der er mit der Vorhand einfach Punkte beenden kann, wie er physisch dominieren kann, auf eine zumindest gewisse Art und Weise, weil er einfach ein Stück kleiner ist als Wawrinka. Aber es erinnert so ein bisschen an einen kleinen Bruder oder einen kleinen Schatten von Stan Wawrinka. Und man muss ihm einfach sagen, er hat hier die Chance seines Lebens bekommen und er hat sie genutzt. Dominic Thiem hat in der Vergangenheit keine sonderlich guten Resultate in Monte Carlo gehabt und da war er einfach im ersten Satz wesentlich steter und im zweiten, als Thiem ein bisschen aufgedreht hat, hat er dagegen gehalten und dann das Match gegen Daniel Medvedev. Ich glaube, da lag er sogar 1-5 hinten im ersten Satz, bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
1-5, ja, 1-5 war es.
Ja, und dann der Wind, der hat Medvedev anscheinend ein bisschen zu schaffen gemacht, aber Lajovic hat das halt für sich zu Wissen genutzt. Und auch im Finale lag er immerhin, glaube ich, im ersten Satz ein Break vorne, aber irgendwie schien da schon klar, dass Fognini das Match für sich entscheiden würde müssen. Und Fognini ist im Endeffekt der etwas bessere Sandplatzspieler, aber für Lajovic dürfte das die Karrierewoche schlechthin werden, wahrscheinlich sogar werden. Ich wäre überrascht, wenn er da nochmal einen draufsetzen kann in der Zukunft.
Dusan Lajovic hier ins Finale gekommen. Das war eine Woche, die er wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Die Woche war richtig, richtig stark. Novak Djokovic haben wir eben schon erwähnt. Auch über den müssen wir sprechen. Der hat gegen Daniil Medvedev verloren in 3 Sätzen. Hat vorher gegen Taylor Fritz gewonnen. Gegen Philipp Kohlschreiber hatte er mal wieder traditionell ganz, ganz große Probleme. Und auch Novak Djokovic seit den Australian Open ist nicht mehr so richtig viel zusammengelaufen bei ihm. Er hat viele frühe Niederlagen hinnehmen müssen. Du hast es gesagt, man muss sich um ihn keine Sorgen machen, weil auf Sandplatz beziehungsweise bei den French Open muss man ihn erstmal Best of 5 schlagen. Und trotzdem mehren sich jetzt diese Ergebnisse dann auch gegen Spieler, die er eigentlich besiegen müsste. Und Daniil Medvedev hatte vor diesem Turnier noch nie in seiner Karriere Back-to-Back-Matches auf Clay, auf Sand gewonnen. Also das ist ja dann auch schon eine Leistung, über den sprechen wir auch gleich noch. Djokovic, auch er bräuchte mal wieder Erfolgserlebnisse, so erfolgsverwöhnt wie er ist, aber auch er kann Selbstvertrauen gut gebrauchen.
Ist natürlich auch schwer, sowas jetzt einzuordnen. Man kann jetzt einfach sagen, das erinnert aber jetzt ein bisschen arg an die Zeit, wo er die Ellbogenprobleme hatte oder wo er von den Ellbogenproblemen zurückkam und wo er einfach nie so richtig einen Lauf hinbekommen hat. Aber dann blickt man eben auf die letzten 3 Resultate bei den Grand Slam Turnieren, die er alle gewonnen hat und wo er zum Beispiel bei den Australian Open nur so richtig Probleme gegen Medvedev hatte, der ihm ja damals auch schon einen Satz abgenommen hat. Und es ist schwer zu sagen, ist das jetzt einfach eine neue Phase von Djokovic, wo er sich wirklich komplett nur noch auf die Grand Slam Turniere konzentriert, weil er da eben noch aufholen will gegen Federer und Nadal, oder ist er einfach generell ein bisschen außer Form, fehlt ihm die Lust, was ist da wieder los? Wir haben auch gesehen, Pepe Imaz war wieder in Monte Carlo dabei, den hatte ich jetzt bei den letzten Turnieren zumindest nicht bemerkt, also es ist schwer einzuschätzen, was da wirklich los ist, aber eben, er muss geschlagen werden erstmal, Best of 5, und da denke ich, dass wir da schon eine gewisse Sicherheit haben können, dass da was zusammenlaufen wird, aber ich bin mir sicher, er würde trotzdem ganz gerne ein paar Siege in Madrid und in Rom mitnehmen, sagen wir mal so 8 Siege aus den beiden Turnieren, also Spielsiege aus den beiden Turnieren zusammen, um damit in die French Open zu gehen und dann mal gucken, wie es in Paris läuft. Er ist sicherlich verwundbarer. Ich sehe mehr Spieler, die ihn schlagen können in Paris, als jetzt mal einen Rafael Nadal. Aber trotzdem, für mich ist er im Moment noch ziemlich klarer zweiter Favorit in Paris.
Auf Daniel Medvedev müssen wir trotzdem aufpassen in den nächsten Monaten bzw. Jahren. Medvedev hat einen erstaunlichen Lauf in diesem Jahr schon hingelegt. Und ich habe es gerade gesagt, er hat noch keine 2 Matches hintereinander bei einem Sandplatzturnier gewonnen. Und hier ist er durch das Turnier gecruised gegen João Sousa, gegen Radu Albot, gegen Stefanos Tsitsipas in seinem kleinen Hassduell, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hat er in 3 Sätzen gewonnen, dann gegen Djokovic in 3 Sätzen gewonnen und verlor er gegen Lajovic, nachdem er dann so ein bisschen einen Zusammenbruch hatte nach 5-1. Er ging gar nichts mehr, aber bis dahin hat Medvedev stark gespielt und Medvedev mit seinem Spiel, was auf Hartplätzen so gut übersetzt kommt, mit diesen flachen Schlägen, was man eigentlich gedacht hatte, dass das nicht auf Sand reproduzierbar sein sollte. Das scheint auf einmal zu klappen. Er arbeitet seit ein paar Wochen mit Igor Andreev zusammen, dem früheren russischen Weltklasse-Spieler. Ob das schon jetzt so geholfen hat bei diesem Turnier? Weil er sah wirklich sehr gefährlich aus und er sieht so aus, dass er jedem Spieler gefährlich werden kann.
Ja, Igor Andreev hat hier eine brutal gute Vorhand gehabt mit sehr, sehr viel Topspin. Größter Sieg wahrscheinlich damals gegen Andy Roddick bei den French Open und hätte auch mehr erreichen können insgesamt bei den French Open. Nur eine Topspin-Vorhand sieht man ja hier bei Medvedev nicht so unbedingt. Und das ist ja das Ding, sein Spiel ist eigentlich recht schwer zusammenzufassen. Er hat natürlich eigentlich einen guten Aufschlag. Return ist ziemlich gut für seine tolle Rückhand, mit der er einfach sehr viel machen kann. Er kriegt viele Schläge zurück, sie ist sehr stabil, aber kann auch einfach die Richtung ändern. Er kann sie super flach machen, er kann wirklich erstaunliche, fast Rechtsabbiegungen nehmen, wenn er damit cross geht. Die Vorhand ist halt wackelig. Manchmal ist sie super, manchmal kann sie nicht so viel. Vielleicht kann ihm Andreev da helfen. Es war schon erstaunlich, dass er eben hier auf einmal so aufgedreht hat. Auf der anderen Seite, er ist eben seit ungefähr 10 Monaten in richtig guter Form, wobei man mittlerweile unter Umständen sagen muss, gar nicht mehr so die Form. Vielleicht ist er einfach auch ein Leistungssprung und hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, dass er ein Top-10-Kandidat ist Ende letzten Jahres. Aber was ihm fehlte, waren die Siege gegen große Spieler. Und hier hat er einen Sieg gegen einen ganz großen Spieler erreicht. Und das, indem er wirklich seine Art von Tennis gespielt hat, indem er sich in keinster Weise hat verrückt machen lassen von Djokovic. Und er hätte ja auch hier, nachdem er den ersten so dominiert und den zweiten dann verliert, hätte er auch einbrechen können. So wie es ihm fast ein bisschen in Melbourne gegen Djokovic passiert ist. Aber nein, er kommt zurück und spielt wirklich einen dominanten dritten Satz. Und er macht mir Spaß zum Zuschauen, muss ich sagen, weil er einfach doch einerseits irgendwie ein Konterspieler ist, aber dabei sehr raffiniert ist und sich daneben auf seinen Aufschlag verlassen kann. Und ich glaube, wir hatten ihn in der Vorschau, Jahresvorschau ins Wimbledon-Finale getippt, aber unter Umständen wird er auch noch ein Sandplatzspieler obendrein und dann ist er ganz definitiv einmal ein Top-10-Kandidat.
Dann ist er auf jeden Fall einer, der in den nächsten Jahren Top-10 wird spielen werden und dann auch, ja, wahrscheinlich auch traditionell in den Top-10 sein wird. Er ist im Moment auf Platz 14 in der Weltrangliste, das ist seine höchste Platzierung. Fabio Fognini auf Platz 12 in der Weltrangliste, das ist auch seine höchste Platzierung ever. Und vielleicht kann er sogar in den nächsten Wochen und Monaten dann an die Top 10 anknüpfen. Er hat auf jeden Fall das Rolex Monte Carlo Masters gewonnen und hat das in überragender Art und Weise gewonnen. Wir ziehen hier nochmal den Hut vor Fabio Fognini. Er bringt seine Fans zwischendurch mal zur Weißglut, aber wenn er on top of this game ist, dann ist er einfach nur sehr schwer zu besiegen und dann kann man sich seines Spiels auch nur ganz, ganz schwer entziehen. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir uns um die Damen kümmern und die haben ein fantastisches Wochenende geliefert. Der Fed Cup hat auf allen Ebenen überzeugt. Es war vielleicht das letzte große Fed Cup Wochenende. Natürlich werden wir das Finale noch erleben, aber dieses Wochenende hat so viel Lust und auf mehr gemacht. Vielleicht werden wir es in dieser Form nicht mehr erleben. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater. Mit Christian Ömicke und Andreas Thies auf meinsportpodcast.de.
Die Damen hatten in der letzten Woche ihre Fed Cup-Woche und eigentlich bin ich in diesem Podcast der so ein bisschen für Schwärmen zuständig ist, der gerne auch mal etwas übertreibt, wenn ihm etwas sehr, sehr gut gefallen hat. Aber selbst du konntest dich diesem Fed Cup-Wochenende nicht entziehen. Das hat auf allen Ebenen, World Group Halbfinale, World Group Playoffs, World Group 2 Playoffs, hat es komplett abgeliefert. Ein fantastisches Wochenende, große Werbung für diesen Sport, große Werbung für diesen Wettbewerb, den wir vielleicht so in dieser Form zum letzten Mal erlebt haben.
Ja, hat Spaß gemacht. Und wahrscheinlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass eben dieser Wettbewerb unglaublich offen ist in diesem Jahr. Alle wissen, im Finale geht es nicht gegen Tschechien, sondern wir haben hier vier absolut ebenbürtige Mannschaften im Halbfinale gehabt, die das alle gewinnen können. Und das hat nochmal so ein bisschen, denke ich, zur Spannung beigetragen. Und natürlich, wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr einen Wechsel sehen werden im Format. Und von daher, vielleicht waren diese Relegationsduelle im Endeffekt auch alle für die Katz. Aber wissen tun wir es nicht. Und im letzten Jahr hatten wir die Annahme auch. Und am Ende war es dann eben so, dass wir in diesem Format weitergespielt haben. Also besser doch noch gewinnen. Und da ging es ja dann wirklich, wie wir zum Beispiel bei Großbritannien gegen Kasachstan gesehen haben, um einiges.
Und wir haben in unserer Vorschau, beziehungsweise letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Mensch, Deutschland gegen Lettland, das könnte ja ein richtig interessantes Duell werden, vielleicht eines der spannendsten dieses Wochenendes. Und dann war es vielleicht das 10. interessanteste Duell an diesem Wochenende. Die beiden hatten schon Freitag und Samstag gespielt, weil die Halle in Riga am heutigen Sonntag nicht zur Verfügung stand. Und dann hatte sich Anastasia Sevastova erst Anfang der Woche verabschiedet mit einer Rückenverletzung. Sie soll in Stuttgart noch antreten. Ob sie es tut, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und Angelique Kerber hat sich wegen einer verschleppten Grippe dann noch abgemeldet. Also war das dann auch ein Duell, was nicht mehr so ganz auf Augenhöhe stattfand. Wir haben trotzdem zwei fantastische erste Matches gehabt am ersten Tag mit dem Sieg von Andrea Petkovic gegen Jelena Ostapenko und dann noch Julia Görges gegen Diana Marcinkiewicz. Und dann am zweiten Tag hat Mona Bartel dann für die Vorentscheidung gesorgt mit ihrem Sieg gegen Jelena Ostapenko / Aljona Ostapenko. Sie wird in Lettland Aljona Ostapenko genannt, sie wird im Internationalen Jelena Ostapenko genannt, wie ihr es haben möchtet. So könnt ihr es dann auch aussprechen. Am Ende war es ein sehr souveräner Sieg für das deutsche Team und besonders Andrea Petkovic und Mona Bartel dürften sehr zufrieden sein mit ihren Auftritten.
Auf jeden Fall. Und Ostapenko wird natürlich genau das Gegenteil sein. Sie hat das Wochenende nicht unbedingt dahingegeben. Dafür war sie einfach nicht dominant genug mehr innerhalb der letzten 8 bis 10 Monate. Aber für sie war es natürlich eine sehr bittere Geschichte. Sie schien weder spielerisch noch mental bereit, hier die komplette Verantwortung zu übernehmen. Und ja, für Andrea Petkovic, die ja in letzter Zeit nicht immer die ganz großen Erfolge im Fed Cup hatte, war das sicherlich eine ganz tolle Geschichte, dieses Match noch umzudrehen gegen Jelena Ostapenko oder Aljona Ostapenko. Ich habe es jetzt auch mal ganz unterschiedlich gesagt in den letzten Tagen und hier vor allem der zweite Satz. Da war sie ja schon ganz klar vorne und dann kam Ostapenko nochmal ran, aber da ist Petkovic dann eben wirklich stabil geblieben und sie hat ja nach dem Match auch gesagt, hey, es ist ein Match, das liegt auf dem Schläger von Ostapenko. Das weiß sie ja selber einfach, weil Ostapenko auf alles drauf hämmert, was es da gibt, aber sie ist da dann einfach wirklich, naja, vielleicht die routiniertere gewesen, auf jeden Fall die abgeklärtere gewesen, die stabilere, auch einfach so ein bisschen die zähere in der ganzen Sache und das war, fand ich, von ihr eine richtig gute Leistung und Mona Bartel war so ein bisschen die bessere Jelena Ostapenko dann an dem Samstag, war einfach stabiler als Ostapenko, hat taktisch klüger gespielt, als Ostapenko es gemacht hat. Und für die, das kann man wirklich sagen, war es ein richtig bitteres Wochenende.
Für die war es ein bitteres Wochenende und um deren Form dürfen wir uns dann in der Tat so ein bisschen Sorgen machen. Sie hat vor 2 Jahren die French Open gewonnen und hat damals, ja, das war damals ein kometenhafter Aufstieg für sie, aber seitdem hat sie nicht mehr so richtig ihre Form gefunden. Sie hat immer mal wieder ganz gute Ergebnisse, aber die Konstanz fehlt ihr im Moment auf allen Ebenen.
Ja, und natürlich lässt sich das teils spielerisch erklären. Einfach, ja, eine ziemliche Katastrophe, vor allem der zweite Aufschlag, der erste. Da sieht man schon, da sind ab und an mal gute Aufschläge dabei, wenn sie ihn zum Beispiel so flach durch die Mitte trifft, dann kann der schon sehr gefährlich sein, aber der zweite ist einfach unglaublich gut anzugreifen. Man sieht immer noch so diese Ungeduld, die sie ja nach oben gebracht hat. Die Ungeduld war mal ein Faktor, warum sie zum Beispiel die French Open gewonnen hat, weil sie sich gar nicht so eingelassen hat, irgendwie auf die allerlängsten Ballwechsel. Sie hat natürlich auch die gewonnen, aber sie hat die Matches dadurch dominiert, dass sie einfach jeden Ballwechsel selber entscheiden konnte. Und das hat sie eins nach oben gebracht. Das steht ihr jetzt aber so ein bisschen im Weg, wo sie natürlich Stufe 2, 3, 4 wird zünden müssen, um ja die Erfolge aus den letzten Jahren nochmal haben zu können. Trotzdem, wir sollten in keinster Weise abschreiben, sie ist 21 Jahre alt. Sie hat ein Grand-Slam-Finale da stehen. Sie hat auch bei den Masters-Turnieren der Damen schon Erfolge geschafft. Also ich glaube, langfristig müssen wir jetzt keine Sorgen um sie machen. Ich glaube, wir müssen sie auch gar nicht so sehr psychologisieren. Sie wird jemanden brauchen, der ihr hilft beim Aufschlag. Und dann wird sie auf jeden Fall wieder das Vertrauen finden müssen in ihr eigenes Spiel. Und dann denke ich, sollte sie sich zumindest als Top-20-Spielerin etablieren, die ab und an richtig gute Resultate hat und dann ziemlich häufig Resultate hat, wo es nicht so gut passt, aber die sehr guten Resultate sollten sie dann oben halten in der Weltrangliste.
Deutschland spielt also auch 2019 in der Weltgruppe. Julia Görges hatte sich ein bisschen schwer getan, hat hinterher ein bisschen über Nackenschmerzen geklagt, deswegen wurde Mona Bartel eingesetzt. Sie hat gegen Diana Marcinkiewicz Probleme gehabt im zweiten Satz, den hatte sie verloren. Am Ende dann relativ sicher in 3 Sätzen das Match dann auch gewonnen. Sie wurde als Spitzenspielerin gefragt und war als Spitzenspielerin gefragt, hat dann am Ende abgeliefert. Das passt schon, auch wenn Julia Görges auch im Moment noch nicht so richtig zufrieden mit ihrer Form sein kann.
Ja, es war kein Glanzauftritt. Ich glaube, das können wir festhalten. Marcinkiewicz hat Sicherlich über dem Niveau gespielt, was sie sonst anbietet. Sie hatte davor 3 Matches gegen Top 100 Spielerinnen gehabt, hat dabei nicht sonderlich überzeugt. Und wenn man sie hat spielen sehen, dann sah man schon, gerade bei der Beinarbeit war ja schon ein Unterschied zu erkennen zu jemand wie Görges. Sie hat ganz gute Schläge gehabt, aber sie hatte alles, was man draußen um diese Schläge noch rum braucht, war einfach nicht vorhanden. Und das war ein großer Unterschied. Aber in dem zweiten Satz hat sie das sehr gut gemacht. Aber man sah eben auch, dass bei Görges, ja, was auch immer, ein bisschen fehlt. Sie ist im Moment, glaube ich, Top 30 im Race. Das, so fühlt sich das im Moment auch an. Nicht unbedingt ein Schritt zurück zu dem, was wir von ungefähr 2012 bis 2016 gesehen haben, aber auch ein Stück entfernt von dem, was wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Irgendwo dazwischen. Und es fehlt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen. Der Aufschlag kommt mir nicht in der Güteklasse. Sie bewegt sich vielleicht nicht ganz so gut, wie sie es zwischendrin gemacht hat. Aber ich würde sie noch nicht abschreiben dahingehend, dass es wieder Richtung Platz 60 geht, sondern eher eine Saison der Konsolidierung. Und wahrscheinlich wird sie noch einige richtig gute Resultate in diesem Jahr haben.
Eigentlich würden wir jetzt die Halbfinals besprechen, des Fed Cups, Australien gegen Weißrussland und Rumänien gegen Frankreich, beziehungsweise Frankreich gegen Rumänien. Aber da wir während des Doppels aufnehmen bei Frankreich gegen Rumänien, haben wir erstmal noch die anderen Matches vor uns, beziehungsweise besprechen wir die noch als erstes. Und wir müssen über Großbritannien gegen Kasachstan sprechen. Und ich weiß so gar nicht, wem ich so den Titel geben soll, als das brillanteste, als das emotionalste, als das aufreibendste Duell an diesem Wochenende. Das Match zwischen Großbritannien und Kasachstan ist ganz, ganz weit oben und das lag vor allen Dingen an Julia Putintseva, die gegen Katie Bolter in ihrem ersten Einzel 3 Matchbälle abgewehrt hat und dann am Ende den Tiebreak des dritten Satzes mit 8-6 gewonnen hat. Danach eine Aufführung gegeben hat, wie sie sich gefreut hat dort. Da hat sie alles reingepackt in diesen Jubel nach ihrem Sieg gegen Katie Bolter. Da stand es dann 1-1 nach dem ersten Tag, weil Johanna Konter gegen Sarina Diaz gewonnen hatte. Und dann konnte Johanna Konter am zweiten Tag im dritten Einzel gegen Julia Putintseva den Spieß umdrehen. Sie lag 1-4 zurück und hat am Ende mit 7-5 diesen dritten Satz gewonnen. Und das war dann die Vorentscheidung, weil Katie Bolter gegen Sarina Diaz dann auch in 3 Sätzen gewonnen hat. In der Copperbox in London feiert Großbritannien den ersten Aufstieg oder die Rückkehr in die Weltgruppe nach 26 Jahren. Und sie waren ganz weit unten, als Judy Murray zum Beispiel noch die Fed Cup-Kapitänin war und es bei diesen Wochenturnieren dann Großbritannien vertreten war, wo es nie wirklich hoch hinausging. Und jetzt sind sie zurück in der Weltgruppe. Was für ein Wochenende dort in London.
Auf jeden Fall. Und alleine der Jubel ist es guckenswert. Den haben wir auch irgendwo verlinkt auf @chipandchart, unserem Twitter-Account. Das Video dauert, glaube ich, knapp eine Minute und davon jubelt sie ungefähr 40 Sekunden. Und unter anderem küsste sich am Ende den Bizeps. Ich weiß nicht, ob es eine Anlehnung war an Andy Murray, der das ja zwischendrin gemacht hat. Das war aber großartig. Und sie hat es vor den kasachischen Fans gemacht, die relativ Alarm auch während dieses Wochenendes gemacht haben, obwohl auch die Briten ziemlich präsent waren. Und sie ist ja so jemand mit extremem Unterhaltungswert, die viel aus ihrem Spiel rausholt, aber eben noch mehr aus ihrem Jubel rausholt. Und auch zwischen ihr und Johanna Konter gab es ja vorher schon durchaus eine Vorgeschichte. Sie hat Konter ja mal nachgemacht, weil Konter ja immer so dieses lange Auftipsen des Balles hat oder dieses sehr prägnante, das hat sie ja mal nachgemacht, als ihr Konter auf den Nerv ging mit Kiel Sevong. Kiel Sevong, der Kapitänin, hat sie sich zwischendrin schon mal angelegt und sowieso mit jedem. Und Kiel Sevong hatte das dann auch angesprochen und die sowieso etwas angriffslustige britische Presse hatte dann sehr viel Spaß daran, dass Putintseva vor dem Wochenende zu erzählen, und die hat den Ball natürlich wirklich gerne aufgenommen und hat dann abgeliefert, aber am Ende das entscheidende Duell gegen Konter verloren. Und man muss sagen, auch wenn es bei Konter seit Wimbledon 2017 nicht mehr auf dem Level passt, wie es zuvor der Fall war, so hat sie doch sehr gute Fed Cup-Duelle gespielt. Denn sie war auch diejenige, die primär geholfen hat, Großbritannien überhaupt in diese Position zu bringen. Bei diesem Wochenturnier, wo Großbritannien Anfang des Jahres in Bath noch beteiligt war, war sie diejenige, die entscheidenden Matches alle gewonnen hat. Hier war es wieder der Fall und Katie Bolter, die so bitter das zweite Einzel hergegeben hat, hat dann wirklich hier für die Entscheidung im vierten gesorgt und danach war der Jubel dann auch groß. Wäre schön gewesen, wenn all die Britinnen sich auch noch den Bizeps geküsst hätten, aber das haben wir leider nicht erlebt.
Ja, aber es war so viel drin in diesem Match dann auch. Es war fantastisch und alles war eine Werbung für den Tennissport beziehungsweise für das Damentennis und vor allen Dingen für den Fed Cup, den wir vielleicht so, ich sage es jetzt zum dritten Mal, in dieser Form nicht wieder erleben werden. Was unüblich spannend wurde, das war das Duell zwischen Belgien und Spanien. Bei den Belgierinnen wussten wir, dass Elise Mertens nicht dabei ist und dass die Spanierin mit Carla Suárez Navarro und Garbiñe Muguruza quasi mit voller Kapelle antrat. Und so waren die Spanierinnen deutlich favorisiert. Aber Garbiñe Muguruza erlebte ein schwarzes Wochenende, verlor sowohl gegen Kirsten Flipkens als auch gegen Isaline Bonaventure. Und dann stand es auf einmal 2-2, weil Carla Suárez Navarro ihre beiden Einzel sehr klar gewonnen hatte gegen Alison van Oetwang und gegen Janina Wickmeyer. Und dann hat am Ende die spanische Paarung Garbiñe Muguruza und Carla Suárez Navarro in 3 Sätzen gewonnen und hat für den Weltgruppenverbleib der Spanierinnen gesorgt, beziehungsweise für den Aufstieg der Spanierinnen in die Weltgruppe. Und die Spanierinnen mit dieser Paarung müssten sie eigentlich auch Favoritinnen sein in einem normalen Wettbewerb, den wir bislang erlebt haben beim Fed Cup. So haben sie sich außerordentlich schwer getan.
Sehr, und mussten am Ende wirklich aufs Doppel zurückgreifen. Und natürlich, Suárez Navarro und Muguruza gehören zu den besten Doppeln, die es gibt, waren ja zwischendrin auch mal auf der Tour tätig und hatten sich für die World Tour Finals qualifiziert und sind von ihren Fähigkeiten eins der, keine Ahnung, 5 besten Doppel wahrscheinlich, die wir haben. Aber das war ein Rumgekrebs an diesem Wochenende, was aber primär eben an Muguruza lag. Und wir hatten zwischendrin über sie gesprochen, da sah die Form mal wieder ganz gut aus. Und ich glaube, sie ist im Race immer noch unter den Top 15, aber zwischendrin ist es dann eben auch absolut katastrophal. Trotzdem, wir wissen, French Open sind immer drin, Wimbledon ist auch immer drin. Wäre keine Überraschung, wenn sie einen von beiden Titeln holen würde. Aber das war hier schon wirklich, wirklich nicht das, was sie von sich erwarten sollte.
Ich habe auf Twitter eine sehr interessante Diskussion am Wochenende verfolgt, als es darum ging, gibt es einen weiblichen Fabio Fognini, also jemanden, der mit einer Tonne an Talent ausgestattet ist, zwischendurch es aber überhaupt nicht hinbekommt, dieses Talent in Ergebnisse umzumünzen und dann am Ende ja auch vielleicht zwischendurch zweifelhafte Entscheidungen zu treffen auf und abseits des Platzes, die nicht unbedingt von jedem gutiert werden. Und da fiel oft der Name Garbiñe Muguruza. Nun hat sie sich nicht anzukreiden, dass sie noch keine Grand Slams gewonnen hat. Das hat sie nämlich schon 2-mal sogar. Aber trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, sie könnte dem am nächsten kommen, der weibliche Fabio Fognini zu sein.
Ja, und sie muss sich natürlich auch nicht ankreiden, dass sie groß rumpöbelt, vor allem neben dem Platz oder mit wirklich unschönen Bemerkungen auf dem Platz, wie es ein Fabio Fognini ja schon häufig gemacht hat. Also das ist bei ihr nicht der Fall, aber wenn man die Diskrepanz sieht von jemandem, der Top-10-Level hat und wie häufig das abgerufen werden kann in den wichtigsten Momenten, dann ist das bei ihr wahrscheinlich ähnlich groß wie bei Fabio Fognini, der in seiner Karriere vermutlich einige Zeit in den Top Ten hätte verbringen sollen und Garbiñe Muguruza hätte wahrscheinlich einige Zeit an der Weltranglistenspitze verbringen sollen. Und wenn man sich anschaut, dann gehört sie einfach zu den komplettesten Spielerinnen, die wir gesehen haben in den letzten 10 Jahren, weil sie einfach alles kann, aber selten alles abruft. Und trotzdem wird sie wahrscheinlich am Ende die wesentlich bessere Karriere haben im Vergleich zu Fabio Fognini.
Ja, Garbiñe Muguruza auf jeden Fall die Enttäuschung so ein bisschen am Wochenende, weil sie ihre beiden Einzel verloren hat, Carla Suárez Navarro to the rescue. Wir haben natürlich dann auch noch ein anderes Duell gehabt, Tschechien hat gegen Kanada, trotz ohne Kvitova, ohne Pliskova angetreten zu sein, gegen Kanada ganz klar mit 4-0 gewonnen. Rebecca Marino und Leyla Annie Fernandez waren im Einzel dann chancenlos. Es wurde nur noch das Doppel gespielt. Das haben Krejcikova-Šafářová gewonnen. Lucy Šafářová, die jetzt in Prag ihren Rücktritt dann am Ende endgültig begehen wird, haben gegen Gabriela Dabrowski und Sharon Fitchman gewonnen. Und dann können wir noch auf das erste Halbfinale zu sprechen kommen. Das wurde nämlich zwischen Australien und Weißrussland ausgetragen. In der Pat Rafter Arena in Brisbane haben wir extrem gutes Tennis und extrem spannendes Tennis gesehen. Arina Sabalenka sorgte im ersten Einzel gegen Sam Stosur für die 1-0-Führung für Weißrussland. Dann konnte Ashleigh Barty mit 7-6, 6-3 gegen Viktoria Azarenka gewinnen. Alles freute sich auf das Spitzeneinzel zwischen Ash Barty und Arina Sabalenka. Und Ash Barty hat gezeigt, in welch großartiger Form sie sich im Moment befindet. Gerade vor allen Dingen auf Hartplatz besiegte Sabalenka sehr klar mit 6-2 und 6-2. Australien führte mit 2-1, musste dann aber das 2-2 hinnehmen, weil Viktoria Azarenka ganz klar gegen Sam Stosur gewonnen. Und dann musste am Ende das Doppel entscheiden. Und das gewannen Ashleigh Barty und Sam Stosur gegen Viktoria Azarenka und Arina Sabalenka mit 7-5, 3-6 und 6-2. Ashleigh Barty, der MVP dieses Wochenendes für die Australierinnen, die auf jeden Fall das Finale beheimaten werden. Also es wird auf jeden Fall in Australien stattfinden. Aber es war eine tolle Atmosphäre. Es waren 5 tolle Matches, die wir dort gesehen haben. Und es waren so viele Emotionen dabei. Und Australien hat sich am Ende, und das müssen wir auch sagen, verdient durchgesetzt.
Ja, und vor allem Barty war wirklich die entscheidende Spielerin, hatte ja schon am ersten oder in der ersten Runde im Viertelfinale die 3 Punkte für Australien geholt, jetzt wieder 3 Punkte geholt. Im Finale wird sie wahrscheinlich auch holen müssen, wenn Australien das wirklich gewinnen will, aber es ist schon erstaunlich, was sie im Moment liefert und wie viel stabiler sie geworden ist. Sie war ja wirklich durchaus eine Nervenkandidatin, erst recht, als sie damals das erste Mal zurückgetreten ist, aber auch als sie zurückkam, war sie eine, die schon Probleme hatte, wirklich konstant umzusetzen, was spielerisch drin war, und sie hat eine spielerische Steigerung nochmal hingelegt, aber vor allem ist sie einfach so stabil, so ruhig geworden in engen Situationen, und hier war so ein Verlass auf sie. Und sie, wissen wir, sie hat das Talent von einer Top-10-Doppelspielerin obendrein, hat schon einige Grand-Slam-Finals gesammelt im Doppel und gehört in beiden Disziplinen im Moment wahrscheinlich zu den 10 besten Spielerinnen auf der Welt. Und das ist natürlich eine ganz schöne Voraussetzung, um dann auch noch so ein MVP im Fed Cup zu werden. Und wie gesagt, wenn Australien das gewinnen will, wird sie wahrscheinlich auch alle 3 Matches gewinnen müssen, und unmöglich ist das sicherlich nicht.
Das ist nicht unmöglich. Ash Barty mit einem bislang Traumjahr für sich. Sie hat jetzt, wie gesagt, ihr Team dann ins Finale geschickt, und die Australierinnen erwarten Frankreich. Diamant Rouen soeben während unserer Aufnahme gegen Rumänien mit 3-2 gewonnen, und sie haben es auf die höchst dramatisch mögliche Art und Weise gemacht. Im Schlussdoppel Caroline Garcia und Kristina Mladenovic, die seit 2017 nicht mehr zusammen Doppel gespielt hatten, über die gesagt worden ist, dass sie nicht mehr miteinander sprechen würden, wo es dann zwischendurch dann auch Geschichten gegeben hat, dass sich man sich so zerstritten hat, dass man nicht mal mehr im Fed Cup zusammenspielen wollte, haben sich wieder zusammengetan und haben im Finale beziehungsweise im finalen Doppel gegen Monika Niculescu und Simona Halep 6-4 im dritten Satz gewonnen. Und Philipp, wir haben das Match hier parallel dann nochmal während unserer Aufnahme gesehen. Dieses Match hatte alles. In Rouen ist die Hallendecke angehoben worden. Es ist eine fantastische Stimmung dort vor Ort gewesen. Es waren viele rumänische Fans dort, und es hatte alles. Und es musste mit diesem Schlussdoppel enden. Und wie symbolisch war das, dass Garcia und Mladenovic diesen Sieg dann geholt haben?
Und zwar vielleicht nur das zweitbeste Match der Begegnung, denn Garcia gegen Halep früh am Tag war unglaublich gut. Ja. Unter Umständen das beste Damen-Match, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Also da war wirklich einiges geboten. Der heutige Tag dürfte irgendwie 7-8 Stunden in Rouen gedauert haben, vielleicht sogar etwas länger. Und das Doppel am Ende war herausragend. Man hat gesehen, dass Garcia und Mladenovic länger schon nicht mehr zusammengespielt haben. Man sieht aber auch, warum sie mal das beste Doppel der Welt waren. Und unglaubliche Leistung von Simona Halep an diesem Wochenende. Ich denke, wir können sie wirklich die French Open-Favoritin nennen. Aber aller Lob gebührt den Französinnen, die sich da wirklich zusammengerissen haben und mit einer guten Chance nach Australien fahren, um endlich den Fed Cup zu gewinnen, nachdem er ihnen damals aus den Händen geronnen ist gegen Tschechien.
Kristina Mladenovic, über die wir später bei den News der Woche noch sprechen werden, hat gegen Simona Halep das erste Match mit 3-6-1-6 verloren, das war ganz klar. Dann gewann Caroline Garcia gegen Mihaela Buzanescu, die auch schon seit längerer Zeit in einer Formkrise steckt, auch klar in 2 Sätzen. Dann, du hast es angesprochen, dieses Match über 3 Stunden, was Simona Halep heute gegen Caroline Garcia gewinnen konnte, 6-7, 6-3, 6-4. Es war ein ganz famoses Match, und Garcia, auch die, über die haben wir wenig in den letzten Monaten gesprochen, weil auch sie nicht unbedingt die ganz großen Ergebnisse hatte, hat sich hier fantastisch verkauft. Pauline Parmentier sprang dann für Kristina Mladenovic ein, und sie konnte gegen Irina Camelia Begu in 3 Sätzen gewinnen mit 6-3, 2-6 und 6-2. Und dann kam alles auf das Doppel an. Halep und Niculescu hatten schon in der ersten Runde eine famose Leistung abgeliefert, als sie in der ersten Runde gegen Tschechien dann in Tschechien gewonnen hatten. Jetzt konnten sie das Husarenstück nicht nochmal bringen, und Garcia und Mladenovic haben das mit 6-4 im dritten Satz gewonnen, nachdem den ersten Satz noch die beiden Rumäninnen gewonnen hatten, dann aber besonders Kristina Mladenovic aufdrehte im zweiten Satz. Du hast es gesagt, Abstimmungsprobleme gab es zwischen den beiden, zwischen Garcia und Mladenovic, aber im dritten Satz waren sie die Routinierteren und hatten schon vorher Möglichkeiten, das Break zu holen. Es reichte am Ende ein Break, und ja, also das, so ein Wochenende kannst du im Fed Cup halt so nicht toppen. Geht nicht.
Nein, und vor allem eben, weil dieses Duell zwischen Tschechien und Rumänien in der ersten Runde schon so gut war. Das war ja wirklich schon allerbeste Unterhaltung. Das hier war einfach noch besser, weil es so physisch war. Der Belag hat dazu auch beigetragen, dass das ja fast epische Matches waren, das Doppel und dann vor allem das Einzel zwischen Garcia und Halle, weil so brutal viel für die Punkte gearbeitet werden musste. Die Halle war voll, wirkte so, als sei es fast 50-50 gewesen von den Zuschauern und Zuschauerinnen her, als seien genauso viele Rumänen da gewesen wie Franzosen, und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und Garcia, ja, von der haben wir in den letzten Monaten nicht viel gesprochen, weil einfach nicht viel zusammengelaufen ist. Sie hat immer noch das Top-10-Talent, das wissen wir alle. Und wie gesagt, Simona Halep, denke ich, können wir zur Favoritin für die French Open erklären. Sie wird sich sicherlich schwer tun in Stuttgart, wie sie es immer tut. In Rom wird sie vielleicht auch nicht gewinnen, aber ich denke, sie muss man erstmal schlagen. Und das war eine enorme Leistung von ihr. Aber keine Frage, vor Garcia muss man genauso den Hut ziehen. Beide haben hier heute annähernd 6 Stunden, glaube ich, Tennis gespielt. Und am Ende war es ein Doppelfinale von Halep, der es ein bisschen entschieden hat gegen die Rumänin. Aber davor war es eben eine fantastische Leistung von ihr.
Und vorher noch der Return-Winner von Kristina Mladenovic, die Linie entlang, der war auch ziemlich, ziemlich schick.
Auf jeden Fall. Und sie... Eben, sie war diejenige, die sehr, oder ist generell diejenige, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht in diesem französischen Team und die eben damals auch sehr enttäuscht war, als die Französinnen das Fed Cup-Finale im entscheidenden Doppel gegen die Tschechinnen vor gut 3 Jahren verloren haben. Aber jetzt muss man sagen, hier hat sie dann eben auch die Leistung abgerufen, was sie unbedingt im Einzel nicht gelingt in den letzten 2 Jahren, aber hier, keine Frage, hat sie ein tolles Doppel gespielt.
Wir haben ein famoses Wochenende im Fed Cup erlebt. Wir haben einen famosen Sport erlebt und wir werden ihn vielleicht so nicht erleben. Wie gesagt, du hast schon mit dem Deutschlandfunk gesprochen, wir haben das im Beitrag geteilt. Es gibt allerdings noch keine News, ob wir in irgendeiner Weise jetzt nächste Saison einen neuen Fed Cup erleben werden. Es gab auch wieder Plakate, die rumgezeigt worden sind. Bitte killt nicht auch noch den Fed Cup. Der Fed Cup hätte den großen Vorteil, dass er kein Terminproblem hätte, weil im April gespielt werden könnte. Das will ja die ATP auch noch, beziehungsweise die ITF auch noch für die Herren. Aber wir wissen halt noch nichts Genaues.
Wissen es nicht. Es gibt eben wirklich 3 Optionen. Entweder wir machen so weiter wie jetzt. Wir gehen auf 16 Mannschaften hoch, was zum Beispiel der DTB will, auch wenn es das wahrscheinlich erstmal schwerer machen würde, weil wir können uns sicher sein, dass es 16 gute Mannschaften bei den Damen gibt. Oder es gibt eben dieses Endturnier, wobei das in dem Fall wohl mit 12 statt mit 18 Mannschaften wie bei den Herren wären. Das wird favorisiert wohl von der Führung der ITF und Cosmos. Allerdings eben, bisher gab es da noch nicht die Mehrheit in der Form für, aber ich halte es für möglich, dass es im nächsten Jahr passieren würde. Es gibt durchaus Mannschaften, die das unterstützen oder Länder, die es unterstützen. Zum Beispiel Lettland hat gesagt, ja, das fänden wir eigentlich ganz gut, weil man darf nicht vergessen, sowas auszurichten ist teuer und die Lettinnen dürften Geld verloren haben mit ihrem Heimspiel. Aber dafür gäbe es dann wohl solche Wochenenden nicht mehr, wie wir es jetzt hier erlebt haben.
Wir werden sehen und wir werden darüber berichten. Wenn wir gleich uns wieder hören, haben wir noch die News der Woche und ich habe es gerade schon erwähnt. Wir werden gleich noch über Kristina Mladenovic sprechen, denn die hat letzte Woche überrascht mit einer News, dass sie einen neuen Trainer hat, nämlich Sascha Bajin. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Wir kommen zu den News der Woche und die fangen wir an mit Kristina Mladenovic. Über die haben wir eben schon gesprochen beim Fed Cup Wochenende gegen Rumänien. Aber jetzt müssen wir nochmal darüber sprechen, dass sie einen neuen Trainer engagiert hat. Und das war durchaus eine Überraschung in der Szene, obwohl es sich schon angedeutet hatte. Die beiden, sie und Sascha Bajin, hatten schon in Miami zusammengearbeitet. Damals hieß es, er sei als Gast der Familie eingeflogen und das hätte überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber Kristina Mladenovic hat jetzt in der letzten Woche öffentlich gemacht, dass sie und Sascha Bajin jetzt zusammenarbeiten werden. Es ist meiner Meinung nach überraschend. Kristina Mladenovic hat eine, ich sage jetzt mal, anderthalbjährige Formkrise hinter sich, weil sie hat seit etwas mehr als einem Jahr kaum noch ein Match gewonnen und sie will wieder zurück in die Weltspitze. Und das ist ja schon ein relativ sicheres Zeichen, dass es jemand ernst meint. Kristina Mladenovic meint es ernst, hier dann wieder in die Weltspitze zurückkehren zu wollen.
Das sind wahrscheinlich sogar 2 Jahre Formkrise, wenn wir genau darauf achten. Sie hatte ja eine recht katastrophale zweite Jahreshälfte 2017, 2018 war da nicht so viel besser. Und als eben die News rauskam, habe ich es mir auch nochmal auf Tennis Abstract angeschaut, habe geschaut, hey, wie sieht es denn eigentlich um ihr Surf aus? Weil man bringt sie in Verbindung, sie ist groß, sie hat natürlich sehr viel Touch am Netz, aber immer so ein bisschen kriegt sie genug aus diesem Surf raus, weil einfach bei ihrer Größe eigentlich auch einer relativ guten Technik müsste sie eine der 5 besten Spielerinnen sein auf der Tour, was das Surf angeht. Und das ist sie eigentlich nie so richtig in ihrer Karriere gewesen. Und wenn wir eins über Sascha Bajin wissen, dann ist er ja so ein bisschen der Surf-Doktor. Er hat Wozniacki damals geholfen, ihr Surf in den Griff zu bekommen. Er hat Naomi Osaka geholfen, ihr Surf noch mehr in den Griff zu bekommen. Hat ihr dann natürlich auch geholfen. Oder sagen wir so, unter ihm hat sie dann den Schritt gemacht zu einer etwas kompletteren Spielerin, konnte sich komplett dann auch auf ihre Athletik verlassen in den Ballwechseln. Und vielleicht ist er in der Lage, mit Mladenovic Ähnliches anzustellen. Wir wissen, Mladenovic, abseits dieses Surfs, was eben ein bisschen enttäuschend ist, hat sie ein großes Problem. Wer sie ans Laufen bekommt, der kriegt ein paar Fehler aus ihr raus, gerade wenn sie in die Vorhandecke gejagt wird. Dann passieren viel zu viel, ja, nicht unbedingt unnötige Fehler, aber Fehler mit Ansage. Und da heißt es wahrscheinlich, irgendwie dran zu arbeiten. A, dass sie da entweder was bei der Beinarbeit tut oder eben taktisch klüger die Ecke abdecken kann. Und das andere ist halt wirklich am Aufschlag arbeiten. Und wenn er in der Lage ist, ihr bei den beiden Sachen zu helfen, dann denke ich, ist ein Sprung in die Top 20 keine Illusion. Oder ein Sprung vielmehr in die Top 20 zurück keine Illusion. Und das ist etwas, was sie eigentlich bei ihren Fähigkeiten gelingen sollte. Ob viel mehr drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist, denke ich, im Bereich des Möglichen. Und sie hat in ihrer Karriere genug Geld verdient, um ihn anzuheuern. Und er sieht wahrscheinlich in ihr eben genau das. Eine Spielerin mit sehr viel Potenzial. Von daher macht schon Sinn.
Sie stand schon mal auf Platz 10 in der Weltrangliste. Da möchte sie natürlich gerne wieder zurück. Sie steht im Moment auf Platz 66 in der Weltrangliste, spielt diese Woche in Istanbul. Und diese Woche werden wir zum ersten Mal sehen, ob es dort Fortschritte gab. Wie gesagt, wir haben sie beim Fed Cup gesehen. Da hat sie nicht nur überzeugt. Das war nicht so richtig gut. Aber insgesamt kann man sagen, sie versucht es wieder. Und sie versucht dann auch wieder zurückzukommen, dann in die Top 20, Top 10, wie auch immer, wie sie es haben möchte, beziehungsweise wie sie sich dann auch zutraut. Sascha Bajin ist jetzt der Mann an ihrer Seite, rein tennistechnisch gesehen. Wir haben noch ein paar mehr News der Woche aus der letzten Woche. Es gibt nämlich Gerüchte um die ATP World Tour Finals. Die Gerüchte gibt es schon etwas länger, dass wir vielleicht 2020 dann die letzte Ausgabe dieses Turniers in London sehen. The O2 hatte sich in den letzten Jahren als perfekter Gastgeber dieses Turniers erwiesen, aber auch die ATP hat damals klar gemacht, eigentlich ist es ein reisendes Turnier und wir wollen dann auch an anderen Standorten diese World Tour Finals haben. Und jetzt scheint es so zu sein, dass sich 2 Favoriten herausgestellt haben, die ab 2021 dann wohl dieses Turnier ausrichten können. Das ist wohl Turin und das ist wohl Tokio. Turin kommt ein bisschen überraschend für mich, weil es auch wieder Europa ist. Tokio hätte ich jetzt auch eher als Favorit erwartet wegen Kei Nishikori und wegen Olympia 2020. Und es wird spannend zu sehen sein, wo dann ab 2021 dann die ATP World Tour Finals ausgetragen werden.
Ja, laut Tennis.live ist vielleicht sogar Singapur noch mit im Rennen. Früher war es ja mal Manchester gewesen, aber wir können uns im Moment wirklich nur auf Presseberichte verlassen. Ich würde allerdings erwarten, dass wir innerhalb der nächsten Monate schon eine Entscheidung bekommen, auch wenn die ATP natürlich mit einer kleinen Führungskrise steckt, weil wir noch keinen Nachfolger wissen für Chris Kermode, der am Ende des Jahres abtreten wird. Aber ich würde dir zustimmen, die große Überraschung ist hier schon Turin, vor allem weil die, soweit ich das gesehen habe, in der originalen Liste eigentlich nicht drin waren an Städten, die London folgen könnten. Und es scheint hier wirklich am Ende des Tages ums Geld zu gehen. Das ist natürlich jetzt keine große Überraschung und es las sich jetzt so in diesem Bericht, der eben diese News zutage gebracht hat, dass der Bürgermeister von Turin 15 Millionen Euro garantieren will als Einnahmen jedes Jahr. Kann sein, dass er dann natürlich ein Stadtsäckle greifen würde müssen für oder irgendeinen großen Sponsor am Haken hat, aber das ist schon sehr viel Geld. Und wir hatten ja gesehen, dass die Damenfinals nach China gegangen sind, nach Shenzhen. Auch dort wurde eine sehr große Summe garantiert, die glaube ich noch 1 Million ungefähr höher lag als das, was jetzt eben bei den Herren garantiert werden soll und darauf scheint es anzukommen. Denn dieser ganze Streit, den wir in der ATP sehen, der kommt ja auch daher, dass eben Spieler wie Novak Djokovic fordern, dass einfach noch mehr Geld an die Spieler geht und dass einfach noch mehr Geld von den Turnieren umgeleitet wird an die Spieler. Und da passt natürlich rein, dass hier dann einfach eine höhere Summe noch garantiert werden soll für die 8 Teilnehmer und dann natürlich auch primär für den Champion. Und scheint so zu sein, dass Italien oder dass Turin vielmehr das garantieren möchte. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich nicht zu überraschend, wenn es am Ende doch nach Asien gehen würde.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann auch hier darüber berichten bei Chip in Charge, bei auf meinsportpodcast.de, wo dann am Ende die ATP World Tour Finals landen werden. Ich war jetzt die letzten zwei Male da, ich werde auch dieses Jahr wieder dabei sein. Es ist schon ein schönes Turnier dort in die O2.
Ist es? Hat sich vielleicht ein bisschen schal gelaufen, einfach weil es jetzt schon seit, was sind es jetzt, 11 Jahre wahrscheinlich bald, am selben Ort stattfindet und es hat sich nicht viel von der Präsentation geändert hat sich einfach quasi nichts geändert in diesen 11 Jahren, aber es ist natürlich wirklich einfach ein Zentrum für Europa. Wenn man vor Ort ist, merkt man, ganz viele Gäste kommen, zum Beispiel aus Spanien, aus Frankreich, auch aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Also es ist einfach, nach London zu kommen, viele nutzen, es gibt natürlich einfach viele, die dort vor Ort leben und von daher hat es immer viel Sinn gemacht, aber eben die Einnahmen waren anscheinend nicht so hoch mehr, wie es gerne diejenigen gesehen hätten, die im Moment bei der ATP das Sagen haben. Von daher wird es dann wohl an wen anders gehen. Aber wobei, ganz kurz, ich würde nicht erwarten, dass das dann so viel anders aussehen würde in den anderen Städten. So ist es nun nicht. Ich würde keine Revolution um den Court erwarten, sondern vielleicht eine Revolution bei den Einnahmen.
Das glaube ich auch nicht. Es hat trotzdem Spaß gemacht in London. Das wollte ich damit sagen. Die ATP World Tour Finals ab 2021 wohl an neuer Ortschaft. Auch der Laver Cup rolliert, beziehungsweise der wird jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden. Dieses Jahr zum Beispiel in Genf, da gab es dann ja Gerüchte, ob Roger Federer zurücktritt. Der hat jetzt aber schon seine Turnierplanung bis Ende 2020 bekannt gegeben, wird also nicht zurücktreten in diesem Jahr. Es gibt aber Diskussionen um den Standort 2020 des Laver Cups. Das würde nämlich wieder innerhalb der USA beziehungsweise im Rest der Welt dann stattfinden. Europa gegen den Rest der Welt heißt es dann ja immer. Und jetzt hat der Bostoner TD Garden ja schon mal eine Grafik auf seinem Videowürfel gezeigt. Ausrichterstand 2020 Laver Cup. Aber es soll noch eine zweite Stadt geben, die im Rennen um diesen Laver Cup 2020 ist.
Ja, Montreal ist die andere Stadt. Und es scheint wohl so zu sein, dass wir im Moment den Prozess haben. Und nachdem es dann Fragen gab aufgrund dieser Bilder an die Veranstalter des Laver Cups, hat sich auch der Pressesprecher geäußert und hat gesagt, nee. Die Städte sind in einem Auswahlprozess und die machen Werbung für sich und das ist sehr süß und nett, wie Boston Werbung für sich macht, aber hier ist noch nichts entschieden. Es würde Sinn machen, dass es in Nordamerika weiter stattfindet, weil es ja doch in relativer Nähe der US Open ist. Von daher, ob es jetzt Boston oder Montreal ist, ist natürlich alles in der Nähe von New York. Es macht Sinn. Viele würden den Laver Cup sicherlich irgendwann gerne mal zum Beispiel in Australien sehen oder irgendwo in Asien sehen. Aber da werden wir wohl noch ein bisschen drauf warten müssen. Und die beiden großen Favoriten scheinen hier wirklich Boston und Montreal zu sein. Montreal natürlich einfach, weil wir im Moment zwei, vielleicht bald drei Spieler haben aus Kanada, die Teil des Teams sein könnten und dann Boston einfach, weil es in der Nähe ist von New York und weil es kein eigenes großes Turnier hat und sicherlich in der Lage wäre, diese Halle zu füllen.
Boston und Montreal sind die beiden Konkurrenten im Moment um die Ausrichtung des Laver Cups 2020. Das war eine der Sachen, die es in der letzten Woche noch als News gab. Und was wir noch erlebt haben in der letzten Woche, ist die Verkündung der Entry-Lists für die French Open dieses Jahr. 12 Deutsche sind schon sicher im Starterfeld. Ein 13. Deutscher wird wohl dazukommen. Maximilian Matra ist nämlich im Moment der erste Spieler, der außerhalb dieser Entry-Lists ist, quasi der erste Alternate-Player. Alexander Bublik ist bei den Herren der erste Spieler oder der letzte Spieler, der noch ins Hauptfeld gerutscht ist, dass er nicht mehr durch die Qualifikation muss. Bei den Damen ist es Sarina Diaz aus Kasachstan. Misaki Doi ist da zum Beispiel eine der letzten Spielerinnen, Anna Karolina Schmidlova. Die sind auf jeden Fall bekannt gegeben worden. Aber was ab jetzt passiert in der Weltrangliste, ist erstmal für die French Open nicht mehr von Belang, weil diese Spieler sind erstmal gesetzt fürs Hauptfeld. 6 Wochen vorher werden die Entry-Lists bekannt gegeben und das war ganz interessant. Wie gesagt, Maximilian Matra ist der erste Alternate-Player. Sobald sich einer von den vor ihm qualifizierten Spieler abmeldet für die French Open, ist er dabei. Eigentlich müsste er dabei sein.
Ja, die Chance ist sehr hoch. Die Grand Slams quasi verbuchen die Spieler und Spielerinnen automatisch in ihren Entry-List. Das ist bei anderen Turnieren nicht so. Und es wird genug geben, die entweder eine Verletzung haben oder anderweitig werden absagen müssen. Also Maximilian Matra wird einfach darauf hoffen müssen, dass das passiert, bevor die Quali losgeht. Denn ansonsten wird er Quali spielen müssen. Und bis die Quali-Listen rauskommen, das dauert wiederum noch 3 Wochen, denn da gibt es eine andere Deadline. Also Spieler, die jetzt zum Beispiel 290 in der Welt sind, haben noch die Chance, mit einem guten Resultat auf der Challenger-Tour sich zum Beispiel zu qualifizieren für diese Quali-Listen. Und wo wir über die Challenger-Tour sprechen, können wir mal erwähnen, dass ihr eine neue Folge der Challenger-Corner rausgebracht habt. Du und Florian Herr, ich habe sie mir auch schon angehört. ist wieder sehr hörenswert.
Vielen Dank. Das tut mir gut. Ja, die neue Challenger Corner, da haben wir über den Turnierbesuch von Florian Heer in Murcia gesprochen, was ja wirklich ein fantastisches Turnier war in der letzten Woche, als Carlos Alcaraz García, der 15-Jährige, seinen ersten Eindruck hinterlassen hat und dort dann für Aufsehen gesorgt hat. Also auch die ist downloadbar, genauso auch noch wie unser Podcast mit dem DTB und mit der Vereinstrainerin des Jahres 2018, Eva Birkle-Belbel, zum Aktionstag Deutschland spielt Tennis. An diesem Wochenende ist diese Aktion gestartet in den verschiedenen Tennisclubs. Und dort haben die Vereine die Möglichkeit, dann neue Mitglieder zu werben mit dieser Aktion. Wir haben mit Fabian Breetz vom DTB gesprochen, beziehungsweise ich, und mit Eva Birkle-Belbel vom Freiburger TC. Aber zurück zu den Entry-Lists. Wir haben sie jetzt hier bekommen. Jovil Fritzonga ist zum Beispiel drauf mit Protected Ranking. Auch Cedric Marcel Stäbe ist drauf mit Protected Ranking. Janko Tipsarevic, Josef Kovalik auch mit Protected Ranking. Also hier sind noch einige Spieler dabei, um die es dann ja auch noch Gerüchte gibt. John Isner zum Beispiel, von dem wissen wir auch noch nicht, wann er wieder zurückkommt, zurückkehren wird nach seinem Bruch des Fußes beim Finale von Miami. Auch so einer der Kandidaten, wo man sagen könnte, eventuell fällt er ja sogar aus.
Wobei er natürlich jemand ist, der durchaus gute Resultate bei den French Open haben kann. Er hat ja auch mal ein legendäres Match gegen Rafael Nadal dort gehabt, um den Bogen zu spannen. Hat damals die ersten beiden Sätze gegen ihn gewonnen, dann ziemlich knapp in 5 verloren. Also eigentlich ist das jemand, der sich in Paris ganz wohl fühlt. Aber da müssen wir mal gucken, wie das generell bei ihm läuft. Wir hatten das damals angesprochen nach dem Finale in Miami, wo er im zweiten Satz aufgeben musste, dass er eben eine Verletzung hat, hat sich wirklich eben als diese Bruch erwiesen und da gucken wir mal, ob er für Paris zurückkommt oder einfach sagt, ne, ich möchte meine Punkte in Wimbledon verteidigen und werde mich einfach ganz auf den Rasen konzentrieren.
Die French Open haben ihre Entry-Lists bekannt gegeben und haben hier die Spieler bekannt gegeben, Spieler und Spielerinnen, die im Einzelwettbewerb schon mal im Hauptfeld stehen. Das waren die News der Woche. Das war mal wieder eine vollgepackte Sendung Chip in Charge, der Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Natürlich fragen wir auch dieses Mal und bitten dieses Mal darum, um Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sprechen wir natürlich über das Turnier in Stuttgart bei den Damen, bei den Herren Barcelona. Dann werden wir auch wieder ein paar News der Woche haben. Also gibt viel in der nächsten Woche. Folgt uns, wie gesagt, auf Twitter und auf Facebook. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.